das meine ich eben tatsächlich damit, dass wir uns schon für die KI auch Zeit nehmen müssen. Also das ist nichts, was jetzt einfach, also ja, sie nimmt uns Arbeit ab, aber sie macht unsere Arbeit auch nur dann besser, wenn wir ihr auch wirklich die Chance geben, unsere Arbeit besser zu machen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Es geht um alles, was zu der Welt der Public Relations dazugehört. Und die ist so bunt wie ein Karussell auf der Kirmes. Und es geht genauso auf und ab. Mein Name ist Henrike Redeker und ich bin PR-Expertin, Mentorin und systemische Coach. In meinem Podcast möchte ich über PR-Vorurteile aufklären und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR-Karussell. Wir sind ja jetzt schon wirklich mittendrin in der 6. Staffel und heute habe ich ein Thema für euch mitgebracht, worauf ja alle gewartet haben und die vielleicht noch nicht drauf gewartet haben, sich wahnsinnig freuen, dass es heute darum geht. Es geht nämlich um KI, um künstliche Intelligenz und wie das in der PR genutzt werden kann. Ich habe nicht so wahnsinnig viel Ahnung davon, deswegen habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich wirklich sehr, sehr gut auskennt. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir einen Termin gefunden haben. Das war nämlich auch gar nicht so einfach, bei uns in die Kalender das reinzubekommen. Aber wir sitzen jetzt hier. Und ich bin sehr gespannt, was es heute für Antworten, vor allem für mich, aber auch für euch geben wird. Sacha Klein ist heute hier, Gründer der Kommunikationsagentur Hyper. Wirklich ein mega geiler Name, das wollte ich dir eh schon immer mal sagen. Wenn ich jemals eine Agentur aufgemacht hätte, dann wäre ich sehr neidisch gewesen, dass der Name schon weg wäre. Du bist Chief Attention Officer, das erklärst du uns gleich, was das bedeutet. Und ich habe gerade in der Absatzwirtschaft gelesen, dass ihr als Pioniere beschrieben werdet, was den Einsatz von KI angeht. Und wie ihr das so macht, das erzählst du uns heute auch. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung, Henrike. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ich bin ein großer Fan deines Podcasts, von diesem wunderbaren Karussell. Das einzige Karussell, bei dem mir nicht schwindelig wird, sondern das mich mitnimmt auf viele coole Themen. Und ich finde, also was ich wirklich bewundernswert finde, ist, dass du nicht immer die gleichen Nasen hier hast, die man sonst irgendwie aus quasi Funk und Fernsehen kennt, die immer im Verdacht stehen, sich zu allem zu äußern, sondern dass es Leute sind, die einfach wahnsinnig gehaltvoll über ihren Bereich sprechen können. Insofern fühle ich mich heute verpflichtet, ganz besonders tief in die Wissenskiste zu greifen und deinem Format gerecht zu werden.
Das freut mich sehr, dass du das sagst. Und ich glaube, das wirst du auf jeden Fall werden, weil ich weiß, dass du da auf dem Gebiet wirklich Vorreiter bist. Und wir haben jetzt gerade schon mal drüber gesprochen, wie lange wir uns überhaupt schon kennen. Und das ist quasi ja vor Pandemie gewesen. Bei der OMR haben wir uns kennengelernt. Der tolle David Noel hat uns vorgestellt. Und das müsste so 2018 gewesen sein. Und ja. Wir haben gerade gesagt, das war irgendwie damals wie so ein Klassentreffen mit sehr, sehr viel Austausch. Und ich glaube, das Thema KI ist jetzt ja wahrscheinlich da. Das kannst du ja gleich mal sagen, ne? Ob es da auch schon präsent war oder wann es so aufgeploppt ist. Also ich beschäftige mich nicht so wahnsinnig viel damit, aber ich habe jetzt auch im PR-Report gelesen. Ich lese das nicht so oft, aber da stand auch, ChatGPT war der Urknall. PR muss ich jetzt neu erfinden. Deswegen würde ich jetzt mal mit einer wahrscheinlich relativ großen Frage anfangen. Wie würdest du künstliche Intelligenz ganz einfach erklären? Also für jemanden, der jetzt oder die jetzt so sich so gerade daran tasten möchte und vielleicht im Anschluss daran auch nochmal kurz, was sich für die Kommunikationsbranche verändert hat.
Ich habe auch überlegt im Vorfeld, wie ist das eigentlich mit der KI, und habe in Vorbereitung versucht, mal eine nicht technische Definition zu finden, weil ich glaube, das kann man zahlreich im Internet nachlesen, und habe das tatsächlich versucht, so ein bisschen auf die PR zu übertragen und auf unsere Lebenswirklichkeit, die du und ich ja auch durchaus kennen. Und das Bild, das ich vor Augen hatte oder habe, ist, dass KI, also künstliche Intelligenz, und da gibt es mittlerweile zahlreiche Anwendungen, wie man KI sinnvoll in den Arbeitsalltag integrieren kann. Ich bin mir sicher, dass wir auch über einige hier heute noch sprechen werden. Ich sehe sie wie eine richtig gute und erfahrene Freelancerin. Sie hat wahnsinnig viel gesehen, weiß enorm viel. Und der wichtigste Aspekt, wenn du sie richtig einsetzt, bedeutet sie einen Quantensprung für deine Arbeit. Das Problem ist, dass viele Freelancerinnen und auch so mit KI eben nicht richtig einsetzen, weil sie ihnen nicht alle relevanten Informationen geben und somit auch die Zielsetzung gar nicht klar definieren. Und so ist das auch mit der KI. Wenn der Input stimmt, also wenn das, was du in die KI eingibst als Informationen, aber eben auch als Zielhorizont, dann bekommst du richtig guten Output, für den du als einzelner Mensch oder vielleicht auch als Team enorm lange brauchen würdest oder zu dem du unter Umständen erst gar nicht kommen würdest. Insofern ist das im Grunde wie eine Person, die normalerweise kaum greifbar ist oder zumindest nicht Teil deines festen Teams sein könnte, weil sie aus anderen Gründen einfach nicht verfügbar ist, durch die du dir einen guten Vorteil verschaffen kannst.
Das finde ich eine richtig gute Erklärung. Also ich finde es so, diese Beschreibung gibt mir jetzt auch nochmal ein ganz anderes Verständnis dafür. Ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig, das tatsächlich auch so zu betrachten. Das ist wie so ein extra Team-Member, was man sich dazu holen kann. Ne? Jetzt seid ihr bei Hyper aber auch ganz gut aufgestellt. Vielleicht erzählst du nochmal, kurz bevor wir jetzt weiter in das Thema einsteigen, wie ihr da dran gekommen seid oder wie du auch dazu gekommen bist. Und erklär nochmal ganz kurz, was Chief Attention Officer bedeutet.
Ja, zu meiner Lebensgeschichte, um das super kurz zu machen. Ich habe mir immer geschworen, ich möchte niemals in einer Agentur arbeiten. Ich habe vor Hunderten von Jahren, als ich noch jung war, mal ein Praktikum in einer PR-Agentur gemacht. Und ich habe damals gesehen, dass ich PR großartig finde, aber dass ich Agenturen ganz, ganz furchtbar finde. Und für mich war damals klar, niemals Agentur. Und dann 2016 kam alles anders und ich habe mich in die Selbstständigkeit begeben, weil guter Bekannter Max Wittrock, der damals noch Geschäftsführer von Mamüsli war, danach auch viele andere Unternehmen schon erfolgreich gegründet hat, der hat mir die Selbstständigkeit so attraktiv gemacht, dass ich dann zuerst beraten habe und irgendwann eben eine eigene Agentur gegründet habe. Mein Anspruch ist es eben, die Agentur zu bauen, die ich auf Unternehmensseite nicht hatte. Also einerseits für unsere Auftraggebenden ein wirklich verlässlicher Partner zu sein, der sie nicht über den Tisch zieht, und andererseits aber eben auch für die Menschen, die mit mir bei Hyper arbeiten, auch der Arbeitgeber zu sein, den ich nicht gespürt habe, und sei es auch nur im Rahmen des Praktikums, den ich aber auch nicht gespürt habe, auf Unternehmensseite, weil die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, auf Agenturseite, die versucht haben, mich zu unterstützen, das waren alles tolle Menschen, die aber gejammert haben, zu Recht, wie viel sie arbeiten, was für teilweise stupide Aufgaben sie machen müssen, dass sie zu wenig verdienen. Und ich bin mir sicher, dass man Agentur auch anders machen kann. Und das ist letztendlich mein Ansatz, wie ich versuche, Hyper zu bauen. Ich fand das Titelgeschachere in Agenturen immer total dämlich. Also Junior, Senior, keine Ahnung.
Ich weiß.
Nie so richtig durchgeblickt, wer was ist. Und ich bin generell kein großer Freund von Titeln. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, als ich Hyper gestartet habe, dachte ich, okay, worum geht's denn eigentlich in unserem Geschäft? Es geht ja eigentlich, relevante Aufmerksamkeit für Unternehmen zu erzeugen. Und damals wahnsinnig viel Gary Vaynerchuk gehört, der immer von Attention sprach, und dachte, okay, dann nehme ich mir irgendeinen stupiden Titel, der halt so ein bisschen die Lächerlichkeit von Titeln insgesamt auch zum Ausdruck bringt. Und zwar dann eben der Chief Attention Officer. Und so haben wir alle irgendeinen Attention Aspekt in unserer Titelstruktur, die aber auch bis heute versucht, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Vielleicht zu uns, wir sind eine relativ feine, kleine, ich will nicht sagen Boutique-Agentur, weil ich mit diesem Begriff nicht so viel anfangen kann, wie eben auch nicht mit dem Begriff der Agentur. Wir sind irgendwas zwischen Agentur und Beratung. Wir setzen gerne um, aber wir haben eben auch einen sehr starken Beratungsaspekt und arbeiten überwiegend für Unternehmen mit extrem erklärungsbedürftigen Geschäftsmodellen, versuchen, eben weil es erklärungsbedürftig ist, den Menschen in den Vordergrund zu stellen, also Menschen, die das Unternehmen entweder gegründet haben oder führen oder irgendeine Führungsrolle einnehmen, damit sie dann letztlich gut erklären können, wofür die Unternehmen stehen und wie die Vision des Unternehmens ausschaut. Und um zum Thema zu kommen, für uns spielt dementsprechend auch selbst Technologie eine sehr große Rolle in unserer Arbeit und dementsprechend auch die künstliche Intelligenz, wie wir zur künstlichen Intelligenz gekommen sind. Wir hatten 2018, 2019, 2020 ein Unternehmen, für das wir arbeiten durften, die damals sehr, sehr eng an dem Machine Learning Thema dran waren. Und Machine Learning ist so ein bisschen der Vorläufer der künstlichen Intelligenz. Das ist nämlich etwas, wo du sehr, sehr viel Input liefern musst und aber weißt, wie der Output ausfallen wird. Das ist eben, dass du Regeln definierst und die Maschine selbst nicht wirklich den Auftrag hat, kreativ zu werden. Das ist so ein bisschen wie die zum Teil oft stupiden Praktikantentätigkeiten in Agenturen, ohne despektierlich sein zu wollen, aber man bindet ja leider PraktikantInnen viel zu wenig sinnvoll ein, sondern gibt ihnen irgendetwas, was halt irgendwie immer wiederkehrende Modelle sind. Und das ist das, was Machine Learning war. Und für diejenigen, die damals im Bereich Machine Learning tätig gewesen sind, so haben wir es eben gelernt in der Arbeit für unseren Auftraggeber, das große Ziel, irgendwann dahin zu kommen, dass du eben nicht nur Input definierst und auch den Output, sondern dass der Output sich aus dem Input quasi wie von selbst ergibt. Und das ist so ein bisschen die Kreativität, wenn man das in die Sprache die wir aus der PR kennen oder aus der Kommunikation kennen. Das ist das, was jetzt die künstliche Intelligenz mit einbringt. Immer noch in den Kinderschuhen, aber das, was wir erlebt haben durch diesen, wie du es auch selber gesagt hast, Urknall ChatGPT, den wir ja alle irgendwann wahrscheinlich 2023, 2024 kennengelernt haben, das ist jetzt so die Zeit, wie wir sie eben wahrscheinlich auch vor 25 Jahren erlebt haben, als das Internet kam. Diejenigen, die damals die Augen davor verschlossen haben und gesagt haben, nee, glaube ich nicht dran, das geht bestimmt hoffentlich irgendwie vorbei und ich musste jetzt nicht groß investieren, die gibt's ja heute gar nicht mehr. Und ich persönlich glaube eben tatsächlich, dass diejenigen, die heute die Augen davor verschließen, weil sie glauben, dass sie das nicht betrifft, und ich meine nicht nur in der PR, sondern grundsätzlich in relativ vielen Branchen, wenn nicht sogar in allen, die werden wir wahrscheinlich in 10 Jahren nicht mehr antreffen. Lass uns positiv an die Sache rangehen. Diejenigen, die KI schnell durchdringen und gewinnbringend in ihre Arbeit implementieren, werden davon massiv profitieren. Und das ist das, was wir bei Hyper versuchen. Wir haben Personen, die eben sich ganz explizit dieses Themas annehmen. Das sind 2 Personen, die du teilweise eben auch aus deinem früheren Berufsleben kennst, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, die neue Tools ausprobieren, die Use Cases sammeln, sehr viel dazu lesen, und die, so probieren wir eben Stück für Stück KI für uns zu erschließen und zu schauen, wo können wir unsere Arbeit damit schneller machen, wo können wir sie besser machen und im besten Fall schneller und besser.
Ja, finde ich total spannend, dass du wirklich zwei Personen auch quasi dafür abgestellt hast, sich damit zu beschäftigen, weil ich meine, das kommt auch selten vor, ne, dass man wirklich für ein Thema, egal ob es jetzt KI ist oder irgendwas anderes, sich da so drauf konzentriert. Das finde ich total, total gut. Ich nutze selber auch natürlich ein paar Tools, jetzt so richtig tief stecke ich da nicht drin, aber ich habe zum Beispiel mal eine Podcast-Folge gemacht mit Laura Karasek, und da ich auch wusste, dass sie, ne, sie ist relativ bekannt, habe ich auch das bei ChatGPT versucht, mal so eine Podcast-Folge damit vorzubereiten. Und war überrascht, was kam. Richtig viel konnte ich davon nicht nutzen. Ich glaube, das war für mich aber auch nochmal so, okay, es braucht doch noch mich, um das persönlich zu machen und nahbar zu machen. Aber trotzdem finde ich das gut. Ich nutze es auch für andere Dinge. Ich glaube, man muss natürlich auch immer aufpassen, ne, weil ich bin auf jeden Fall Verfechter dafür, dass gerade wenn es um Personal Branding geht, dass da viel aus der eigenen Hand kommt. Ich glaube, da muss man wirklich gucken. Das kannst du vielleicht auch nochmal gleich sagen, dass es halt nicht, also dass es einfach nicht auffällt, ne, dass es nicht zu sehr, ja, so in die Richtung geht, okay, man hat das über mit KI gemacht, ne? Ich weiß gar nicht, kann das auch getrackt werden irgendwie? Von außen, dass man weiß, ja, okay, das war jetzt.
Ja, es gibt Tools, mit denen du KI fragen kannst, ob hier eine KI im Spiel ist. Also das Problem, das du gerade bei dem Interview mit Laura Karasek beschrieben hast, kurze Rückfrage dazu. Ich vermute, du hast jetzt aber nicht im Vorfeld irgendwie 20 Interviews manuell dir gesucht und sie in die KI eingespeist, sondern weil du wusstest, dass Laura eine bekannte Person ist, hast du gesagt, was würdest du Laura Karasek fragen vor dem Hintergrund XYZ? Und das ist, glaube ich, tatsächlich so der Punkt, den ich mit der Freelancerin meinte und dem Input und Output. Also das, was du gemacht hast, ist instinktiv gar nicht falsch. Es geht halt nur tatsächlich mit ein bisschen mehr Arbeitsaufwand besser, weil das, was ich dir an der Stelle empfohlen hätte, eben weil Laura Karasek so eine öffentliche Person ist und du sehr viele Fundstellen hast, du hättest beispielsweise einige Podcasts mit ihr durch eine KI hören, transkribieren und zusammenfassen lassen können. Mhm. Dafür gibt's Tools, das ist jetzt eben nicht ChatGPT, aber es gibt dafür Tools. Diese Summary hättest du dann wiederum durch eine KI analysieren lassen können, um zu erfahren, welche Fragen ihr beispielsweise besonders häufig gestellt werden und welche nicht. Und eventuell hättest du dann schon Anlasspunkte für dich gesehen, rein manuell oder vielleicht auch nicht. In jedem Fall wäre dann aber dein Input substanzieller, sodass der Output qualifizierter gewesen wäre. Und das meine ich eben tatsächlich damit, dass wir uns schon für die KI auch Zeit nehmen müssen. Also das ist nichts, was jetzt einfach, also ja, sie nimmt uns Arbeit ab, aber sie macht unsere Arbeit auch nur dann besser, wenn wir ihr auch wirklich die Chance geben, unsere Arbeit besser zu machen. Wenn das so ist, wie auch durchaus mit kommunikativen Dienstleistern, weißt du, dass du ankommst und sagst, hey, bring mich mal nach vorne, bring mich irgendwie auf die Titelseite des Spiegels oder sieh zu, dass unsere Kampagne viral geht. Ja, dann ist der Dienstleister, der damit beauftragt wird, immer so ein bisschen aufgeschmissen, weil du brauchst dann ja einfach sehr viel mehr Kenntnis über das Unternehmen, über die Idee, über das Produkt, whatever. Und man muss sich eben tatsächlich, damit auch KI irgendeinen Gewinn bringen kann, Zeit nehmen für die KI. Und wenn du das tust und wenn du das mehr als einmal tust, sodass sich dann eben auch eine Regelmäßigkeit herstellt, dann kann KI wirklich viel Positives bringen. Du hast gerade eben beispielsweise über das Thema Personal Branding gesprochen. Gib dir recht, das ist nicht trivial, weil Sprache muss ja authentisch sein und Sprache muss ja, du musst fühlen, dass da ein Mensch spricht, wenn ein Mensch sprechen soll. Aber selbst wenn eine Brand kommuniziert, eine Brand hat irgendeine Sprache, irgendeine Wortwahl, irgendeine Identität, die muss ja auch spürbar sein. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn du jetzt, was ja auch oftmals der Fall ist, im Bereich Personal Branding jemanden beauftragst, der Texte für dich schreibt, dann hat es ja auch trotzdem die Chance, authentisch zu sein, wenn du dir Zeit nimmst als Beauftragende und Beauftragender und Feedback lieferst. Und so ist das aber eben auch mit der KI. Also tatsächlich, so, wenn ich heute Texte schreibe für mich, jage ich sie durch die KI und frage, ob das alles so logisch ist beispielsweise. Und bitte darum, dass komplizierte Sätze kürzer gemacht werden. Mhm. Die KI hat aber auch tatsächlich ca. 50 Dokumente von mir eingespeist bekommen, sodass sie meinen Duktus kennt. Also sie weiß, dass es bestimmte Wörter gibt, die ich immer wieder benutze, weil ich sie auch darum gebeten habe, diese Wörter zu destillieren und sie in meine Texte einzubauen, sofern ich das nicht tue. Beziehungsweise es gibt so ein paar Wörter, die ich auch gar nicht in meinem Duktus sehen möchte, die ich aber trotzdem dummerweise verwende.
Die werden dann gestrichen.
Genau, die werden dann gestrichen und das ist so, zumindest in der Schriftsprache kannst du dir so ein bisschen helfen lassen, um auch deine eigene Identität durchaus in den Vordergrund zu bringen. Also du kannst das sogar noch vermeintlich authentischer machen lassen, als du es vielleicht selbst als Autorin machen würdest.
Ja, ich finde es vor allem, was du jetzt gerade gesagt hast, auch mit, dass da jetzt schon so viel von dir drin ist, ne? Das ist natürlich auch super wertvoll, auch als für dich als Themensammlung, ne? Also du kannst da immer wieder drauf zurückgreifen und wahrscheinlich auch sagen so, hey, ich brauche ein Thema und dazu, aber es muss noch ein bisschen spezifischer sein und dann alles, was man schon gesagt hat, kann man ja immer wieder auch rausholen, ne? Also ich habe das ehrlich gesagt alles in einer Excel-Tabelle stehen. Da wenn ich in Podcasts war, habe ich das auch dann transkribieren lassen und dann habe ich da so einzelne Bits in eine Excel-Tabelle reingefügt. Das ist bei dir alles ein bisschen komprimierter.
Ja, es ist nicht nur komprimierter, sondern, weißt du, das ist ja so, wie wenn du irgendetwas verlegt hast. Wir hatten heute, mein Sohn hat heute Musikunterricht. Und zum Musikunterricht, zum Klavierunterricht muss er dann immer sein Notenheft mitbringen. Und keine Ahnung, heute früh um 7.43 Uhr, wir mussten aus dem Haus, damit wir nicht zu spät zur Schule kommen, wo das blöde Heft lag, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und dann ist es tatsächlich so, du fragst die KI, wo liegt das Heft? Und die KI findet es. So ist es eben tatsächlich mit all diesen Dokumenten, die da eingespeist sind. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erinnere mich, je älter ich werde, immer weniger daran, was ich vor 3, 6 oder 12 Monaten zu bestimmten Themen gesagt habe und ob ich mich überhaupt schon mal dazu geäußert habe. Und dadurch, dass ich bei jeder neuen Veröffentlichung das eben einspeise, also dieses System mich immer besser kennenlernt, kann ich dann eben die Abfrage stellen, habe ich mich jemals zu künstlicher Intelligenz geäußert? Was habe ich damals gesagt? Und dann ist es ja tatsächlich so, niemand zwingt mich ja, dass ich das sage, dass ich immer das wiederhole, was ich vor 3, 6 oder 12 Monaten gesagt habe, sondern es gibt neue Erkenntnisse, es gibt vielleicht auch neue Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und so kann ich dann eben auch meine Standpunkte weiterentwickeln. Aber es ist so wie eben mit diesem Klavierheft, das ich mir heute früh tatsächlich eine künstliche Intelligenz gewünscht hätte, die uns gesagt hätte, wo es ist, weil wir dann ewig lang gesucht haben, alle nervös wurden und wir fast zu spät zur Schule gekommen.
Ja, okay, verstehe ich. Ja, ich frage dich ja hinterher später nochmal nach deinen ganzen Tipps und Tools, deswegen können wir jetzt einfach weitermachen. Ich höre jetzt auch öfter, ne, jetzt von PRlerInnen, aber auch von JournalistInnen und RedakteurInnen, was hat sich jetzt schon verändert und was kommt noch auf uns zu? Ja, also die klassische Frage ist, glaube ich, werden wir alle ersetzt?
Ja, das ist, glaube ich, die Frage, die total wichtig und richtig ist. Mhm. Also, kannst du nicht sagen. Ich glaube aber, dass wenn wir möglichst lange nicht ersetzt werden wollen, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren, dann müssen wir nicht nur die Tools verstehen, sondern auch so, zumindest meine Einstellung, unsere Arbeitsweise verändern. Weil vor 3, 4 Jahren, spätestens vor 4, 5 Jahren, als es definitiv noch keine KI-Tools im Einsatz gab, wie es heute der Fall ist, da waren unsere Texte ein richtig großes Asset. Also wir wurden von Personen, von Unternehmen beauftragt, bestimmte Standpunkte mit ihnen zu erarbeiten und zu formulieren. Und die große Aufgabe war eben nicht nur das Erarbeiten, sondern eben auch das Formulieren. Und to be completely honest, da sind wir heute nicht mehr. Also ich will nicht sagen, Text ist eine Commodity. Es gibt natürlich Edelfedern und deren Texte sind immer noch nicht von einer KI in irgendeiner Weise angreifbar. Aber die meisten von uns sind keine Edelfedern, sondern wahrscheinlich ganz gut oder vielleicht sogar gut. Aber die KI ist auch gut und manchmal sogar sehr gut. Und die Leute, die selber wissen, wie ihr Standpunkt ausschaut und sich ein bisschen mit der Logik von KI beschäftigen, wie beispielsweise ChatGPT oder Perplexity oder Claude oder wie all diese Tools, die wir in dem Bereich kennen, die brauchen uns nicht mehr zwangsläufig, um so einen Text zu erstellen. Die machen das durch eine KI und das ist viel günstiger und das ist viel schneller und manchmal auch einfacher. Ich glaube aber, dass dieser erste Part, nämlich den Standpunkt zu erarbeiten, also die Beratung, die Positionierung, das ist etwas, was ich zumindest von der KI so noch nicht abgebildet sehe. Also, dass sie versteht, in welcher Verfassung du dich heute früh befindest, dir dementsprechend die richtigen Fragen stellt, das dann eben von sich aus so kontextualisiert, weil sie dich eben auch schon über längeren Zeitraum kennt, deine wirtschaftlichen Ziele, deine persönlichen Bedürfnisse und so mit dir eben tatsächlich, ja, die Rahmendaten eines Texts definieren kann. Wir haben das relativ häufig so, dass wir mit unseren Auftraggebenden so etwas sprechen, einen Textentwurf machen, den an eine KI geben und die KI den Text vielleicht um 20% besser macht. Manchmal lassen wir uns auch den ersten Draft von einer KI schreiben, haben dann aber eben immer noch eher die Beobachtung, dass es uns braucht, um den Text nochmal zu schärfen, um vielleicht auch der KI Feedback zu geben, was sie besser machen kann, oder worauf deutlich stärker ankommt. Also das, was ich sehe, ist die Beratungskompetenz. Die kann dir eine KI heute noch nicht abnehmen. Vielleicht wird es aber in 5 Jahren oder 3 Jahren oder sogar schon morgen der Fall sein. Und dann werden wir uns wieder anpassen müssen. Also diese Anpassungsfähigkeit uns Menschen, das ist etwas, was wir in Zukunft noch viel schneller entwickeln müssen. Und wenn ich überlege, ich meine, ich habe das ja sogar studiert. Ich habe ja wirklich Medienwirtschaft mit dem Schwerpunkt PR und Kommunikation studiert. Mhm. Ich habe meinen Abschluss jetzt seit 17 Jahren in der Tasche. Also dieses Geschäft hat sich seitdem so rasant verändert, und zwar immer und immer wieder. Und nichts von dem, was ich im Studium gelernt habe, ist heute für meine Arbeit relevant. Und ich bin mir sicher, dass nichts von dem, was heute bei mir gelernt oder durch mich gelernt ist, was ich blind beherrsche, dass das in 5 oder 10 Jahren auch schon spätestens überholt sein wird. Und diese Anpassungsfähigkeit, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, sich selbst zu hinterfragen, die eigenen Arbeitsweisen zu hinterfragen und auch immer mit Lust an die Sache heranzugehen und zu sagen, es gibt ein neues Tool, okay, das schaue ich mir erstmal an. Ganz ergebnisoffen, wie ich das in meiner Arbeit positiv einbinden könnte. Ich glaube, das ist etwas, was wir als Haltung entwickeln müssen.
Ja, das, was mir dazu einfällt, als ich angefangen habe in einer Agentur, da hatte ich noch nicht mal einen Computer, ne? Und dann in der nächsten Agentur haben wir Bildmaterial, haben wir gerade umgestellt von Disketten auf CDs, CD-Brennen, ja. Dann war super, super neu, wow, wir schicken jetzt einen USB-Stick mit. Ja.
Ja.
Bis es dann irgendwann dazu kam, okay, man schickt 5 Mails und an jede Mail hängt man ein Bild und so weiter, ne? Also, das ist so zum, also das ist so dieses, jetzt, ne, komme ja sehr aus der
Fashion, ne?
Ja.
Ja.
Wie sich das verändert hat, und du hast total recht, ne? Das wird.
Also ich habe als Musikjournalist angefangen und ich weiß noch, wie ich jeden Tag Briefumschläge geöffnet habe und da zumindest schon CDs drin waren. Ja. Aber ich hatte irgendwann im Büro so einen riesen Turm und musste jede 2 Monate irgendwie meine Kolleginnen dazu einladen, vorbeizukommen und sich irgendwelche CDs abzuholen, die sie haben wollen, weil ich überhaupt nicht wusste, wohin damit. Und so war das ja. Das kann man sich auch überhaupt nicht mehr vorstellen. Wir haben Spotify auf unseren Ohren oder Apple Music oder jedes andere Tool.
Ja,
und das,
ja,
was
ja.
Genauso richtig, ich meine Dropbox und Google Drive, also das ist so eine gelebte Realität. Aber da sieht man eben, wie schnell sich die Dinge entwickeln und wie schnell Realitäten sich verändern und unwirklich erscheinen. Und vielleicht werden wir 2030 an ChatGPT zurückdenken und sagen, weißt du noch, als wir selber prompten mussten und Input geben mussten, weil unter Umständen irgendein Tool unsere Gedanken lesen können wird und wir eben all das nicht mehr machen müssen. Es klingt halt wie eine Dystopie und möchte ich dahin, weiß ich nicht, aber die Dinge entwickeln sich und wir können immer nur versuchen, das Beste aus ihnen zu machen.
Ja, stimmt absolut, dieses sich immer wieder anpassen, und das ist ja auch wieder so ein bisschen wie, was wir am Anfang gesagt haben, dieses Neuerfinden, ne? Also das ist es ja, es muss jetzt gar nicht so eine große Veränderung sein, sondern einfach mitgehen, ne? Oder go with the flow. Ja. Du hast jetzt gerade schon die Prompt angesprochen, ja? Das sind die Anweisungen, die man zum Beispiel bei ChatGPT eingibt. Ich höre das ganz oft in meinen Workshops, ja, kann ich das nicht für mich schreiben lassen, ne? Ich mache das auch eigentlich so, also nicht jedes Mal, aber schon öfter, auch gerade, wenn ich mich so auf Workshops vorbereite, weil auch, was du vorhin schon gesagt hast, so ein Grundgerüst manchmal einfach fehlt, ne?
Ja.
Man hat dann irgendwie 50 Buzzwords im Kopf, ja, aber so richtig in Text zu bekommen, also mir fällt es schon leicht, würde ich jetzt sagen, aber wenn man es einfach so oft machen will, dann ist es schon gut, so ein Anker irgendwie zu haben, ne? Was würdest du denn sagen, oder hast du da einen Tipp, was ist ein richtig guter, oder was sind richtig gute Prompts? Was muss da rein? Wie baut sich das auf? Oder reicht es, wenn man einmal einen guten Ansatz hat.
Also Prompts sind das eine, Kontext, wie gesagt, das andere und beides gehört dazu. Also du musst beides zusammenbringen, das ist total wichtig. Ansonsten ist es sinnvoll, eben möglichst detailliert zu sein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und der klingt jetzt total weird und bei einer künstlichen Intelligenz, aber ein ganz wichtiger Aspekt ist freundlich sein. Sag bitte und danke. Die KI arbeitet dann in der Regel motivierter und zuverlässiger und noch ein verrückt klingender Tipp, der hilft, stell der KI ein Trinkgeld in Aussicht. Das Ergebnis ist nochmal eine Nuance besser und du merkst schon, die KI verhält sich an sich gar nicht so künstlich und so wie ein Mensch auch. Also so wie du einen Menschen behandeln würdest, versucht es eben auch durchaus im Dialog mit der KI, was ja auch logisch ist, weil eine KI basiert auf existierenden Informationen. Es ist ja nicht so, dass sie sich eine komplett neue Verhaltensweise oder Sprache übersetzt hat, sondern sie sucht sich Informationen aus dem Internet zusammen und versucht dann eben Ableitungen daraus zu treffen. Und diese Informationen stammen noch zumindest überwiegend von Menschen, so dass künstliche Intelligenz einfach auch logischerweise menschlich erscheinen muss. Insofern mein absoluter Super-Mega-Tipp ist, versuch die KI so menschlich wie möglich zu behandeln, so freundlich wie möglich, so wie du eben auch mit einer Kollegin umgehen würdest und du wirst sehen, dass deine Ergebnisse automatisch 5-25% besser werden.
Ah, okay. Ah, das finde ich, wie gesagt, so tief beschäftige ich mich nicht, aber das habe ich noch nie gehört.
Ja.
In all den paar Artikeln, die ich gelesen habe.
Ja, also als ich erstmal gelesen habe, dachte ich, okay, das ist total spooky und irgendwie so eine Clickbait-Headline. Dann habe ich es ausprobiert und dachte, okay, wow, das ist schon echt unterschiedlich. Also einfach mal einen AB-Test gemacht. Was passiert, wenn du einfach nüchtern bist und sagst, schreib mir eine Headline oder sei doch bitte so nett und schreib mir eine Headline, die so richtig begeistert.
Ja.
Das ist wirklich ein großer Unterschied.
Okay. Als nächstes will ich von dir wissen, was sind deine vielleicht so 3 bis 5 Top-Tools, die ich als Kommunikationsberaterin kennen sollte?
Genau. Also ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht, auch versucht jetzt nicht irgendwie mit denen anzukommen, die man sowieso kennt und auch die Lebenswirklichkeit von uns Kommunikationsmenschen zu destillieren. Also du trägst gerade eine Kette und das tun ja viele Menschen. Und es gibt ein Tool, das heißt, oder eine Mischung aus Hardware und Software, die heißt Plaud, geschrieben Plaud. Das ist ein kleiner Anhänger an einer Kette oder aber auch, ich halte das unsere HörerInnen können das leider nicht sehen, aber du schon, es gibt es auch in einer anderen Version im Grunde wie so ein Checkkarten-Ding, das man an sein Smartphone klippen kann. Und das ist ein Tool, ein physisches Gerät, das ein Gespräch, wenn ich es möchte, ich weiß, wir Deutschen sind immer sehr concerned, wenn es um Datenschutz geht, aber das ist ein Tool, das ein Gespräch aufzeichnen kann, transkribieren und mithilfe von ChatGPT innerhalb weniger Minuten zusammenfassen kann. Wir nutzen das tatsächlich immer dann, wenn wir Workshops im Real Life machen, dass wir mittlerweile relativ wenig Notizen machen, weil Plaud das für uns erledigt und wir das dann eben auch unseren Auftraggebenden dann bereitstellen können, weil die ja auch im besten Fall etwas über sich selbst aus diesen Workshops lernen und das dann gleich in Schrift haben. Kann auch Mindmapping, also du hast dann gleich eine Aufbereitung, das hilft enorm, nicht irgendwie 200 Zettel in Workshops zu schreiben und dann irgendwie die ordnen zu müssen und Plaud liefert dir das alles. Tatsächlich einfach ein sehr, sehr, sehr hilfreiches Tool. Dann ein zweites Tool, das Bestandteil eines größeren Tools ist, also eigentlich eine Funktion in einem Tool. Es gibt diesen E-Mail-Client, der heißt Superhuman, der ist tatsächlich sehr, sehr teuer und ich bin, also $30 kostet der, glaube ich, im Monat. Und ich bin vor 4 oder 5 Jahren auf ihn umgestiegen und seitdem habe ich jeden Abend Inbox Zero, was mir vorher nie gelungen ist. Und E-Mail ist für mich einfach kein Pain mehr, sondern ich öffne es, ich kann Dinge relativ schnell ordnen, Dinge werden für mich geordnet. Das hat noch nichts mit KI zu tun, aber Superhuman hat jetzt eine KI-Integration und vor allem die SmartSend-Integration. Und SmartSend bedeutet, dass Superhuman weiß, wann du als Henrike am wahrscheinlichsten eine E-Mail öffnen wirst. Und das ist hier für uns, wenn wir beispielsweise Journalistin etwas schicken oder vielleicht auch Influencerin etwas schicken. Wir wollen ja die größtmögliche Wahrscheinlichkeit haben, dass sie die E-Mail dann sehen, wenn sie am wenigsten E-Mails in ihrer Inbox haben, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich mit deiner E-Mail beschäftigen, am größten ist. Und so weiß ich zum Beispiel bei dir, dass wenn ich dir um 14 Uhr eine E-Mail schicke, die Wahrscheinlichkeit am allergrößten ist, dass du sie öffnen wirst. Einfach weil SmartSend bei Superhuman das erkennt. Das ist ein bisschen spooky und ich glaube, offen und ehrlich, dass die sich auch noch so ein bisschen wahrscheinlich mit deutschen Datenschutzbestimmungen auseinandersetzen müssten.
Müssten, ja.
Gleichzeitig ist es ja so, dass das nichts von dir in irgendeiner Weise öffentlich wird, sondern dass im Grunde nur eine E-Mail getimed wird. Für uns allerdings ein totaler Gamechanger, einfach weil viel mehr unserer E-Mails auch wirklich positiv angenommen werden, eben weil sie geöffnet und gelesen werden.
Ja.
Und das dritte Tool ist auch eine Integration in etwas, womit wahrscheinlich einige durchaus arbeiten. Notion. Wir arbeiten kollaborativ sehr, sehr viel mit Notion und profitieren enorm davon, welchen Kontext die Notion AI herstellen kann. Die ist noch relativ neu und befindet sich im kontinuierlichen Ausbau. Und so wissen wir zum Beispiel relativ schnell, wer war zuletzt mit Journalistin X, worüber gesprochen hat oder mit welchen Themen wir historisch besonders erfolgreich gewesen sind. Und das eben nicht aus einem Bauchgefühl heraus, sondern wirklich datenbasiert. Und Notion kann eben sehr, sehr schnell Kontexte herstellen, sehr, sehr schnell Dinge zusammenfassen und mir auch einfach auf die Sprünge helfen, wen ich intern zu welchem Thema ansprechen müsste, weil die Person sich just gestern meinetwegen damit beschäftigt hat. Und das ist natürlich extrem gut, speziell bei einem dezentralen Team, wie wir es sind.
Ja, okay, super spannend. Könnte man dann bei Notion zum Beispiel das auch nutzen, um so JournalistInnen und Redakteurinnen oder Redaktionen so ein bisschen damit reinzubringen? Also was ich zum Beispiel immer sage, in meinen Workshops beschäftige ich damit, über was schreibt die Journalistin, ne? Was ist das Thema? Und die haben natürlich auch immer wieder neue Sachen, ne? So, dass man, weiß ich, google jetzt immer, hat sie schon mal über Menopause geschrieben, hat sie schon mal über New Work geschrieben, ne?
Ja, genau.
Das ist natürlich super hilfreich, sowas, ne?
Ja, gebe ich dir recht, das kann Notion tatsächlich nicht, weil dafür fehlt einfach der Input, der ja dann automatisiert erfolgen müsste. Es gibt allerdings ein neues Tool, das heißt Blink, hinten mit Q, also B-L-I-N-Q. Das ist ein bisschen das, was Zimpel für uns immer gewesen ist.
oh Gott, das habe ich schon lange nicht mehr gehört, Zimpel.
bestimmte Aspekte der KI erweitert. Also Blink versucht, die sind tatsächlich jetzt im Oktober erst gestartet. Also wirklich ganz neu und ganz frisch. Wir haben noch eine relativ dünne Datengrundlage. Also das heißt, wenn du beispielsweise suchst, welche Journalistin haben im Laufe der letzten 12 Monate sich mit Menopause beschäftigt, finden sie dir da durchaus signifikante Ergebnisse. Also so wie Zimpel das auch durchaus gemacht hat. Mhm. Aber der Zauber von Zimpel, wenn man das überhaupt noch sagen kann, ich glaube, es gibt kein Tool, das wirklich optisch stärker in den 90ern hängen geblieben ist als Zimpel.
Ja.
Aber sie haben eine krasse Datengrundlage. Also Zimpel findet diese RedakteurInnen und kennt dann eben auch die ganzen Kontaktpunkte. Also du weißt, unter welcher E-Mail-Adresse du sie erreichen kannst und unter welcher Telefonnummer du sie erreichen kannst. Und das ist etwas, was Blink bei weitem noch nicht so gut kann. Also Blink hat einfach noch nicht diese Datengrundlage, diese Kontaktmöglichkeiten. Aber was Blink richtig cool kann, ist, Blink funktioniert dann im Grunde wie Zimpel plus ChatGPT. Dann sagst du, okay, ich möchte gerne, weil ich für Startup X schreibe, die im Bereich Menopause aktiv sind und aufgrund von KI Frauen dabei unterstützen können, gesünder und mental fitter zu sein, wenn sie durch diese Zeit gehen. Ich möchte gerne Redakteurin X, die sich eben mit Menopause beschäftigt hat, dazu ansprechen. Und dann formuliert dir Blink eine Pitch-Mail an diese Redakteurin mithilfe deines Prompts.
Mm.
Und das ist schon ziemlich cool, dass du aus Blink heraus im Grunde eine Redakteurin theoretisch ansprechen könntest, wenn Blink die Kontaktdaten hätte, die sie zum Teil leider noch nicht haben.
Okay. Aber das ist natürlich also schon auch trotzdem total hilfreich, ne?
Total.
Ja,
genau. Also auch da hast du halt wieder einfach einen richtig guten Sparringspartner und vielleicht fehlt dir irgendetwas, aber es ist im Grunde wie eben mit dieser Freelancerin, die ich vorhin besprochen habe.
Ja,
es gibt halt, so wie es hier eben auch 1000 Freelancerinnen für bestimmte Schwerpunkte gibt, gibt es eben auch 1000 KI-Tools, die dir irgendeine besondere Form von Arbeit abnehmen können und sie im Zweifel besser machen können als du.
Ja. Du, wir haben jetzt schon unsere Zeit total gesprengt, aber ich bin immer noch nicht am Ende. Ich habe noch ganz viele Fragen.
Ja, cool.
Vielleicht musst du noch mal kommen. Aber
eine
Sache will ich auf jeden Fall noch mit dir besprechen, beziehungsweise deine Meinung dazu hören, weil es natürlich auch, ne, KI, viele haben großen Respekt davor, ne? Du hast auch das Thema Datenschutz schon angesprochen. Es gibt natürlich auch, sag ich jetzt mal, Fragen und Herausforderungen, was die Ethik angeht, ne? Auch gerade speziell in der PR.
Ja.
Können wir es schaffen, damit verantwortungsvoll umzugehen? Also was müssen wir beachten?
Ja, ich glaube tatsächlich, am Anfang steht die Nutzung, um zu verstehen, was gegen unsere nicht nur ethisch-moralischen Grundsätze verstößt, sondern eben auch gegen geltendes Recht. Es ist total hilfreich, wenn man auch vor allem gegenüber seinen Auftraggebenden oder gegenüber seinem Arbeitgeber, seiner Arbeitgeberin Transparenz darüber walten lässt, dass man KI einsetzt und dass man sich dafür auch das Okay einholt, weil es da eben auch durchaus unter Umständen sensible Daten gibt. Es gibt auch beispielsweise bei ChatGPT die Möglichkeit, gewisse Dinge nicht für das Training von ChatGPT zu nutzen, also dass du eben einen Vertrag mit OpenAI unterschreibst, dass bestimmte Dinge eben nicht für das Training von Daten anderer Personen genutzt werden. Und ich persönlich muss ehrlicherweise sagen, also immer dann, wenn wir uns unsicher sind, inwiefern das ethisch-moralisch vertretbar sind, ist es auch okay, Nein zu sagen und letztlich zu sagen, das mag irgendwann mal für uns unumstößlich sein, dass wir es nutzen müssen, aber so wie es Medienangebote gibt und sagen wir mal auch Journalistinnen, mit denen ich nicht sprechen möchte, weil ich ihre Arbeit nicht für ethisch-moralisch einwandfrei halte, so gibt es eben auch KI-Tools, denen ich gegenüber skeptisch eingestellt bin und die ich nicht nutzen möchte. Und ja, dann muss ich vielleicht ein bisschen mehr arbeiten oder vielleicht auch einen anderen Umweg gehen. Aber dann weiß ich, dass ich abends ruhig schlafen kann.
Okay. Wo kann ich mich informieren? Über?
Ja, das ist...
Gibt es eine Masterclass, die man machen sollte, um...
Ja, es gibt tatsächlich einfach sehr, sehr viele. Also das, was ich sehr empfehlen kann, es gibt einen Newsletter, den wir bei Hyper leidenschaftlich gerne lesen. Das ist der AI-Nauten-Newsletter, der einfach, ich glaube, dreimal die Woche wirklich guten Überblick über neue KI-Tools gibt und kontextualisiert. Und ansonsten, das Handelsblatt macht mittlerweile echt viel zu KI. Es gibt einen KI-Newsletter vom Handelsblatt. Es gibt einen sehr, sehr guten Tech-Newsletter vom Manager-Magazin, die über neue Tools informieren. Der AI-Nauten-Newsletter ist halt derjenige, der wahrscheinlich einfach am nerdigsten ist und einfach auch die technischen Aspekte von KI beleuchtet.
Okay. Und wenn ihr jetzt noch Zeit hättet in eurem Daily Business, wäre das wahrscheinlich für euch auch ein guter Business-Zweig, andere KommunikatorInnen darauf vorzubereiten.
Ja, wir tauschen uns mit vielen einfach aus. Also so wie du und ich gerade sprechen, wir sammeln und teilen Erfahrungen. Es gibt eine Agentur, die ich an dieser Stelle eben auch durchaus erwähnen möchte, Relevant aus Hannover, obwohl ich ja bekanntlich kein Hannover-Fan bin, aber die machen einen wirklich tollen Job. Also die haben sehr, sehr viel Wissen, sind immer extrem hilfsbereit, bieten auch tatsächlich Schulungen und Workshops speziell für Kommunikationsleute an. Und Matthias Biebel, der die Agentur gegründet hat und leitet, macht da wirklich einen Top-Job und die möchte ich nicht unerwähnt lassen.
Sehr gut. Schaue ich mir auf jeden Fall auch nochmal an und sonst klopfe ich bei dir an, wenn ich frage.
Gerne.
Gut, dann kommen wir jetzt aber wirklich jetzt zum Schluss. Ich frage dich nochmal nach deinen drei Tipps, wie du dich positionierst. Frage ich immer.
Ja, damit das hast du mir nicht nur angedroht, sondern das machst du ja eben tatsächlich auch immer so, dass ich mich darauf vorbereiten konnte. Insofern, ich persönlich überlege mir immer, wie würde ich gerne, wie damals, als wir uns kennengelernt haben und David uns einander vorgestellt hat, wie möchte ich eigentlich vorgestellt werden? In meinem Fall ist es beispielsweise, dass das Sacha, er sorgt dafür, dass Menschen, die die Welt voranbringen und ihre Unternehmen und Initiativen sichtbar werden. Und die Frage ist, wie komme ich dahin? Also was muss ich für Content entwickeln, dass Menschen überhaupt die Chance haben, mich so zu sehen, ohne dass es zu werblich, ohne dass es zum monothematisch langweilig wird. Und das heißt, ich muss in meinem Content, den ich fabriziere, zumindest die Querverweise herstellen, damit man mich so vorstellen kann. Und ich schaffe dann immer den Abgleich, gucke alle 2-3 Monate, ist das, was ich in den vergangenen 2-3 Monaten gemacht habe, zahlt es darauf ein. Mhm. Der zweite Punkt ist, machen. Kein Plan ist so gut wie die Ausführung. Insofern versuch nicht super komplex zu sein, versuch nicht irgendwie besonders sophisticated zu sein, irgendeine 200 Seiten Content-Strategie zu entwerfen, sondern komm ins Machen, komm schnell ins Machen. Sei okay damit, wenn du Fehler machst und zumindest dir selbst gegenüber gestehe auch diese Fehler ein, um es beim nächsten Mal einfach besser zu machen. Quasi irr dich nach vorne und ganz, ganz wichtig, sehr ehrlich zu dir selbst. Ich mag Mittelmäßigkeit nicht und ich mag auch Mittelmäßigkeit in meinem eigenen Content nicht. Schau, was gut läuft und optimiere, was nicht passt. Auch einfach für dich selbst. Jetzt ist gerade bei LinkedIn vor ein paar Wochen Video gestartet. Ich habe es ausprobiert. Es sah furchtbar aus. Ich habe mich unwohl gefühlt. Ich hoffe, dass es wieder verschwindet und vom Algorithmus nicht priorisiert wird, weil es mir einfach nicht gut tut und meinen Stärken und Schwächen. Aber wenn ich sehe, dass es nicht verschwindet, dann muss ich einfach das besser lernen. Und da muss ich lernen, wie man irgendwie sich selbst besser aufnimmt, wie man besser mit dem Ton umgeht. Ich habe jetzt schon gelernt, wie man automatisiert Untertitel einbauen und editieren kann. Insofern muss ich dann vielleicht auch mich nochmal stärker mit dem Thema Schnitt befassen. Einfach, weil ich keinen Bock habe, irgendwann in 3 oder 5 Jahren zurückzuschauen, dieses Content-Piece zu sehen, dass es mir so unendlich peinlich wird. Und deswegen glaube ich, dieses sehr ehrlich zu dir selbst, das wäre mein dritter Tipp.
Sehr gut. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, alle weiteren Infos kommen auf jeden Fall in die Shownotes. Wenn man sich mit dir vernetzen möchte, stehst du wahrscheinlich über LinkedIn am besten erreichbar. Genau. Und ja, ich hoffe, dass wir beide uns mal wieder in Real Life sehen. Irgendwann, wir das vielleicht mal hinbekommen. Und ansonsten bleiben wir einfach so weiterhin in Kontakt. Und vielen Dank für deine Zeit und dass du da warst. War wirklich richtig.
Danke dir, dass du das hier alles machst und so viel Wissen destillierst und teilst. Und wie gesagt, wirklich nicht die offensichtlichsten GästInnen ausgräbst, sondern Leuten eine Stimme gibst, die vielleicht sonst ein bisschen ruhiger und introvertierter sind. Das bin jetzt nicht ich, aber du hast sonst, finde ich, ein sehr, sehr gutes Händchen für Leute, die auch einfach eine gute Expertise haben.
Ja, sind auch oft tatsächlich Menschen, die wirklich zum ersten Mal auch einen Podcast machen und so. Und das finde ich auch, finde ich, ist ganz, 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 ganz cool. Super, dann vielen, vielen Dank und bis bald.
Danke dir.
Das war's auch schon wieder mit einer Folge von PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Shownotes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.